Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Tjam.
Ach, endlos Scrolling, Benachrichtigung. Ach, hier ist auch noch ein schönes Reel. Das Design von Plattformen wie Instagram lädt doch dazu ein, zu verweilen. Vielleicht auch ein bisschen abzudriften und schwupps hat man vielleicht sogar eine Stunde an der App gesessen. Wie süchtig machen Plattformen wie Instagram und Co. und kann man da eigentlich einen Vergleich zum Nikotinkonsum ziehen? Hintergrund ist der aktuelle Prozess gegen Meta. Schauen wir uns gleich ganz genau an. Wie groß ist die Suchtgefahr von Instagram und Co., vor allem mit Blick auf Kinder und Jugendliche? Gestern hat Meta-Chef Mark Zuckerberg in einem eventuell wegweisenden Prozess ausgesagt. Wenig überraschend hat er seinen Konzern verteidigt, aber eine 20 Jahre alte Frau hat geklagt, wirft Online-Plattformen wie Instagram vor, dass ihre Dienste, das Design absichtlich so gestaltet seien, dass sie süchtig machen. Antje Sieb aus LA fasst den Prozess für uns zusammen.
Mr. Zuckerberg, did Meta purposely design the platform to harm children?
Am frühen Morgen kommt Meta-Chef Mark Zuckerberg am Superior Court in Los Angeles an. Zu Fuß, flankiert von Anwälten und auf den letzten 100 Metern komplett umringt von den Kameras der wartenden Journalisten aus aller Welt. Denn zum ersten Mal muss Zuckerberg hier vor Geschworenen aussagen. Der Prozess vor dem kalifornischen Gerichtshof ist einer von mehreren Pilotprozessen, der wegweisend sein wird für viele ähnliche Klagen.
They knew what they were doing when they addicted these kids to the apps. Like, we needed this trial 10 years ago and we wouldn't be where we are today.
Sie wussten, was sie tun. Wenn wir diesen Prozess vor 10 Jahren gehabt hätten, stünden wir heute nicht hier, sagt Amy Neville. Sie ist eine von vielen Müttern und Vätern, die zwar nicht an diesem Prozess beteiligt sind, aber selbst geklagt haben. Weil sie Social Media dafür verantwortlich machen, dass ihre Kinder Schaden genommen haben oder wie Amys Sohn Alex gestorben sind. Alex kam über Social Media an tödliche Drogen mit 14. Seine Mutter steht vor dem Gerichtsgebäude, um andere Familien zu unterstützen.
But I'm here to support the families. We are a parent survivor network and so we support each other.
In den Saal selbst dürfen nur einige wenige Medienvertreter. Drinnen geht es etwa um Jugendschutz, berichten sie. Kinder unter 13 sollen Plattformen wie Instagram nicht nutzen, tun es aber trotzdem. Dass Fortschritte bei der Altersüberprüfung lange gebraucht hätten, bedauere er, sagte Meta-Chef Mark Zuckerberg. Dokumente aus dem Prozess deuten darauf hin, dass Instagram selbst die Nutzerzahlen bei unter 13-Jährigen zeitweise auf 4 Millionen schätzte. Die Plattformen verdienen ihr Geld mit Werbung, die sie ihren Nutzern zeigen. Man wolle aber nicht die Zeit, die Menschen auf Instagram verbringen, maximieren, sagte Zuckerberg. Stattdessen versuche man, die Plattform möglichst nützlich zu gestalten. Der Chef von Instagram, Adam Mosseri, hatte schon vergangene Woche gesagt, Instagram mache nicht im klinischen Sinne süchtig. Familientherapeutin Julie Fruman dagegen schildert vor dem Gerichtsgebäude die Argumentation vieler Kläger. Das Gehirn von Kindern werde auf den Apps durch ständiges Scrollen und immer neue Nachrichten mit Dopamin geflutet.
It's designed to keep them engaged, which floods their brain with dopamine.
An diesen Zustand gewöhne man sich und sei dann ohne frustriert.
With a brain that becomes accustomed to an unusually high level of dopamine, that brain is then uncomfortable and frustrated without it.
Die heute 20-jährige Klägerin, im Rahmen des Verfahrens bekannt als KGM, sagt, Plattformen wie Instagram oder YouTube hätten sie schon als Kind abhängig gemacht und damit psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen gefördert. Metas Statement dazu:
Die Frage für die Geschworenen in Los Angeles ist, ob Instagram eine wichtige Rolle gespielt hat für die mentalen Probleme der Klägerin. Die Beweise werden zeigen, dass es dafür andere mögliche Ursachen in ihrem Leben gab, noch bevor sie Social Media genutzt hat.
Die Betreiber von TikTok und Snapchat hatten sich vor Prozessbeginn außergerichtlich mit der Klägerin geeinigt. Details dazu wurden bisher aber nicht bekannt. Die Social-Media-Prozesse werden von manchen Beobachtern in den USA mit den Verfahren gegen die Tabakindustrie in den 90er Jahren verglichen.
Ja, was bedeutet der Prozess gegen Meta auch mit Blick auf Europa? Das besprechen wir jetzt mit Markus Begedahl, Gründer und Geschäftsführer des Zentrums für Digitalrechte und Demokratie bei uns im Popkulturmagazin Kompressor. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, zuletzt gehört, ging es ja in diesem Beitrag um einen Vergleich. Da wurden die Tabakprozesse der 1990er Jahre genannt. Was sagen Sie dazu? Hat das Verfahren tatsächlich einen so hohen Stellenwert?
Ja, es hat so einen hohen Stellenwert. Wir haben es hier mit den mächtigsten und größten und auch finanziell reichsten Unternehmen der Welt zu tun, die sagen wir mal, in den letzten 10, 15, 20 Jahren die digitale Welt erobert, kolonisiert haben und die sehr geschickte Mechanismen eingebaut haben, unser Verhalten, sagen wir mal, auch zu manipulieren und die wiederum viel mehr darüber wissen, wie ihr Geschäftsmodell die menschliche Psyche beeinträchtigt, als die Öffentlichkeit, als die Forschung außerhalb dieser Unternehmen es bekannt ist.
Sie wissen aber auch viel. Seit 30 Jahren setzen Sie sich für eine informierte Debatte über die digitale Gesellschaft ein. Ihre Einschätzung, machen denn Plattformen wie Instagram süchtig? Wie groß ist die Gefahr? Ich fand das schon auch plausibel, was es gerade zu hören gab in dem Beitrag. Das Dopamin flutet das Gehirn. Das klingt ja schon nachvollziehbar.
Ja, also diese Plattformen sind bis aufs Äußerste darauf optimiert, so viel wie möglich unsere Aufmerksamkeit zu binden. Unter anderem dadurch, dass wir möglichst viele Datenpunkte hinterlassen, möglichst viel klicken, liken, nicht liken, kommentieren, damit die Plattform möglichst viel über uns, unsere Vorlieben erfahren, um uns irgendwo einzusortieren mit dem eigentlichen Ziel, uns Werbung zu verkaufen, während wir diese Plattformen nutzen. Und das machen sie sehr geschickt. Da haben sie in den letzten 10 Jahren massiv aufgeholt in Sachen Verhaltensökonomie. Und man kann schon sagen, dass diese Mechanismen viele Menschen, nicht alle, mehr oder weniger ein bisschen abhängig machen, beziehungsweise uns diese Plattform mehr nutzen lassen, als uns das eher lieb ist. Aber ob sie tatsächlich süchtig machen, das ist immer noch Stand der Forschung. Und diese Forschung ist äußerst schwierig, weil wir nicht in die Plattformen reingucken können. Also das ist unabhängigen Wissenschaftlerinnen sehr erschwert, richtige Daten zu finden, um diese Unternehmen zu überprüfen. Wir erfahren immer wieder durch Whistleblowerinnen, also Menschen, die aus dem Konzernen rausgehen, Dokumente mitbringen, dass diese Plattformen viel mehr über schädliche Auswirkungen auf Jugendliche beispielsweise haben, als dass der Öffentlichkeit bekannt ist. Und das ist vergleichbar mit der Tabakindustrie.
Und warum aber sind denn dennoch in den USA Plattformen wie Instagram, YouTube und was es alles gibt so gut geschützt?
Naja, das hat einerseits historisch damit zu tun, dass diese Plattformen einfach auf den Grundbarrieren Bastion des freien Internets sich aufgebaut haben. Ne? Das heißt, Plattformen haben so ein sogenanntes Provider-Privileg. Das stammt noch aus der Zeit, als Unternehmen, Technologieunternehmen einfach Daten hin und her geschoben haben. Und haben wir es hier mit diesen Plattformen mit Intermediären zu tun, so nennt man das auch. Also Plattformen, die sowohl Daten von uns Nutzerinnen hin und her schicken, also uns kommunizieren lassen, die aber auch gleichzeitig reinsteuern können. Das ist also sozusagen das eine, das Rechtliche. Und das andere ist, wir haben es hier mit den mächtigsten Unternehmen der Welt zu tun. Die haben massiv Lobbyisten, die kaufen in den USA Wahlkämpfe, indem sie Politikerinnen unterstützen. Und die haben sich unter den Schutzschirm von Donald Trump gekauft, der sie und ihre Geschäftsmodelle im Moment schützt, vor allen Dingen gegen die Europäische Union.
Und mit Blick auf die Regulierung und auf die rechtliche Lage in Europa, wenn es da auch um die Verantwortung in Bezug auf die Inhalte und damit auch um die Haftung von Online-Plattformen geht, wie sieht es da aus? Es wurde ja jetzt auch in den vergangenen Wochen viel diskutiert. Die SPD fordert beispielsweise ein Verbot für Kinder unter 14 Jahren. Merz, Kanzler, sagt, wir brauchen die Klarnamen auf den Plattformen.
Also wir brauchen vor allen Dingen erstmal eine konsequente und engagierte Durchsetzung unserer bestehenden Gesetze, damit diese Online-Plattformen für alle, nicht nur für die unter 16-Jährigen, ein sicherer, ein besserer digitaler Ort werden. Dafür haben wir Gesetze wie den Digital Services Act oder das Digital Markets Gesetz auf EU-Ebene. Die werden im Moment nur halb engagiert gegen US-Unternehmen durchgesetzt, aus Angst, dass Donald Trump wieder kommt und die Autozölle erhöhen würde. Und hier tritt unsere Bundesregierung auch auf die Bremse und tauscht sozusagen Demokratie gegen Autozölle, so ein bisschen überspitzt gesagt, und versucht noch unsere Regeln durch Deregulierungsmaßnahmen nochmal zu entkernen, was wiederum Big Tech hilft. Und das ist eine Riesenherausforderung. Und dieser Frage, ob man jetzt Kinder und Jugendliche von diesen Plattformen fernhalten sollte, ist insofern ein Nebenschauplatz. Wir müssen die Plattform für alle, auch für über 16-Jährige, besser machen, sicherer machen, konsequenter durchregulieren, Verbraucherschutz schätzen. Ja, für Sie auch.
Ja. Nee, da haben Sie recht. Ich wollte nur einen kleinen Scherz machen, weil ich bin ja über 16. Markus Beketa, Gründer und Geschäftsführer des Zentrums für die Digitalrechte und Demokratie. Mit ihm sprach ich über den aktuell wichtigen Prozess gegen Meta, auch mit Blick auf die Gefahr für Minderjährige, aber auch natürlich für Ältere. Welche Verantwortung geht damit einher? Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Endspurt. Die Berlinale geht am Sonntag zu Ende und zwischen all den Filmen, die dort zu sehen sind und die wir hier im Programm natürlich ausführlich für Sie besprechen, geht es heute um gleich zwei Dokus, die sich mit Männlichkeit bzw. bestimmten Bildern von Männlichkeit auseinandersetzen. The Moths and the Flame von Kevin Contento aus den USA und Was an Empfindsamkeit bleibt von Daniela Magnani-Hüller aus Deutschland. Mein Kollege Matthias Dell hat die Filme für uns gesehen. Matthias, The Moths and the Flame spielt in Florida und möchte, wie es in der Beschreibung heißt, den Mythos vom abwesenden schwarzen Vater etwas entgegensetzen. Was heißt das? Was ist das für ein Projekt?
Das ist ein Film über junge Väter, die eben alle schwarz sind oder aus einer kleinen, nicht sehr wohlständigen Gemeinde namens Pahokee in Florida stammen und die eben vor allem ihre Kinder betreuen, was generationell wohl schon eine Differenz macht, so wie das der Regisseur Kevin Contento erzählt. Es gibt da nämlich im Film auch mehrere ältere Männer, die ganz andere Geschichten erzählen, von verstreuten, kaputten Familien, Kinder mit mehreren Frauen an verschiedenen Orten. Die Gründe dafür sind natürlich auch struktureller Natur, Armut, Ausgrenzung, Gewalt. Aber eben diesem Bild setzt Contento jetzt etwas entgegen. In einem sehr hymnischen, ein bisschen elegischen, langsamkeitslyrischen Film. Der Film beginnt zum Beispiel mit einer sehr extensiven Putzszene, in der zwei Männer den Haushalt machen und bestimmt drei Varianten von Schrubber zum Einsatz kommen. Das hat dann fast was Komisches.
Das klingt ein bisschen so, als ginge es nicht nur darum, mit einem Vorurteil aufzuräumen, sondern Väter übernehmen direkt Hausarbeit. Funktioniert das denn?
Also als Perspektivwechsel auf jeden Fall, weil man sich dann schon automatisch fragt, wann man solche Bilder schon mal gesehen hat. Weil die Bilder von jungen schwarzen Männern in so einer weißen Perspektive sind ja dominant gefüllt mit Klischeebildern von Ghetto-Gangstern, Basketballspielen, cruisend und eben nicht putzend, kindertragend, Care-Arbeit machend. Was in der Länge des Films dann aber doch etwas Übertriebenes bekommt, ist eben der Punkt, dass über Frauen, die diese Arbeit machen, vermutlich niemand einen Film drehen würde, weil das ja eben kein Thema ist, sondern vermeintlich selbstverständlich. Das heißt, wenn Männer sich kümmern, und da würde ich jetzt auch fast sagen, ist es egal, ob er schwarz oder weiß, dann ist es plötzlich interessant. Und in diesem Sinne ist der Perspektivwechsel dann auch fast wieder ein kleines Problem, weil er eben so stark zelebriert wird. Also es gibt in The Moths and the Flame immer wieder tolle Szenen, gute Momente. Der Stil mit dieser hymnischen Musik auch von Fourth Disciple, einem Wu-Tang verbundenen DJ, hat auch was. Aber im Ganzen findet Contento nicht so eine richtige Form, um den Film so zu stabilisieren, dass er eben nicht dieses Zwiespältige hat.
Stichwort Musik. Wir steigen ein in den zweiten Film, denn auch in der Doku, Was an Empfindsamkeit bleibt, spielt ein brasilianisches Lied eine wichtige Rolle. Ja, sehr stimmungsvoll. Warum ist der Song relevant für den Film?
Das ist das Lied vom Schluss, das praktisch zum Abspann läuft. Tudo que você podia ser, ein Smash-Hit von 1972. Auf Deutsch heißt das so viel, alles, was du sein könntest. Und das ist eigentlich ein verklausuliertes trotzdem angesichts nämlich der Gewalt der brasilianischen Militärdiktatur, die ja bis 1985 dauerte. Und dieses trotzdem, das nimmt sich die Regisseurin Daniela Magnani-Hüller, die ja auch eine brasilianische Mutter hat und deswegen mit Sprache und Kultur verbunden ist, um das eben auf sich zu beziehen, was man dann automatisch tut, weil nämlich die Gewalt, die ihr angetan wurde, eine sehr, sehr krasse ist. Die Regisseurin wurde selbst, nämlich vor 15 Jahren von einem Mann attackiert, hat diesen Femizid überlebt und sucht jetzt in diesem Projekt eben den Austausch mit Personen, die damals für sie eine Rolle gespielt haben, um eben diesen krassen Anschlag auf ihr Leben nochmal zu reflektieren. Und dafür ist eben auch der Einsatz von Musik und dem, was Musik erzählt, sehr wichtig.
Also eine autobiografische Doku, das heißt, wie macht sie das? Welche Menschen sucht sie auf?
Sie macht das sehr streng und das ist sehr gut. Also man sieht sie auch nur von hinten die ganz lange Zeit, wie sie in Gesprächen mit Leuten ist. Und sie sucht eben auch nur Leute auf, die praktisch für das gesellschaftliche Problem Femizid stehen. Also die Kommissarin, die Lehrerin, eine Mitschülerin, den Arzt von damals. Ein ganz unglaublicher, unheimlicher Aspekt dieser Geschichte ist, dass der Täter ein Mitschüler war, der sie über Wochen, Monate angestarrt hat im Unterricht. 35 von 45 Minuten schätzt diese Mitschülerin und das 8 Stunden am Tag aus der ersten Reihe nach hinten gedreht. Das Bild macht einem ja sofort selber totale Angst, diese Übergriffigkeit, und dass das wiederum zu nichts geführt hat, dass es zumeist ignoriert wurde. Das ist halt eine unglaublich starke Erzählung dafür, wie groß die Hilflosigkeit von ihr ist und wie groß auch dieser Horror gewesen sein muss, der ja dann zu der Tat, auch dem versuchten Mordversuch, geführt hat. Und wie wenig eben die Institutionen wie Schule, letztlich auch Polizei tun, um Opfer zu schützen.
Ja, und welches Bild von Männlichkeit wird gezeigt? Also wird der Täter in irgendeiner Form dargestellt?
Nee, der ist wirklich so eine Leerstelle, aber das ist eben das Interessante an dem Film, dass es überhaupt nicht um diese Faszination geht, die man sich natürlich schon auch fragt, warum macht er das, was ist das für ein Typ und so weiter, sondern es geht wirklich nur um die Tat und es geht darum, was die Gewalt an gesellschaftlichen Auswirkungen hat, beziehungsweise warum sie gesellschaftlich nicht stärker sanktioniert wird. Und was auch noch krass ist und beunruhigend, dass dann praktisch kurz vor Schluss während der Dreharbeiten bekommt sie eine anonyme Drohmail, wo dann gesagt wird, warum sie das drehe und das behaupte mit dem Femizid und so, wo dir schon der Gedanke nahelegt, dass das von eben dem informierten, mittlerweile aus dem Gefängnis entlassenen Täter stammen könnte. Und die Polizei tut dann immer noch nichts, was auch zwar aufgefangen wird von der Regisseurin in einem ziemlich witzigen Dialog mit Tierfiguren, aber natürlich ist dann irgendwie der Horror trotzdem da, dass da keine Handhabe da ist und man nichts tun kann. Und darin ist der Film halt wirklich überragend, weil er das eben möglich macht, quasi gesellschaftlich dieses Problem anzugucken, obwohl es eben eine persönliche, natürlich auch emotional unglaublich aufwühlende Geschichte ist. Und dass eben der Mann da oder die männliche Gewalt so abstrakt bleibt, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt für die Erzählung dieses Films.
Was an Empfindsamkeit bleibt, wird Samstag auf der Berlinale in der Sektion Forum gezeigt. Ebenfalls auch The Moths and the Flame heute und am Samstag. Und mit ein bisschen Glück bekommen Sie noch Karten über die Seite der Berlinale. Matthias Dell hat uns die Filme vorgestellt, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Michael Leverkus.
Genau 10 Jahre nach dem Tod von Umberto Eco erinnert heute ein weltweiter Gesprächsmarathon an den italienischen Schriftsteller und Sprachwissenschaftler. Die 24-stündige Veranstaltungsreihe begann auf den Fidschi-Inseln und soll in Bologna enden. Die Vorträge und Diskussionen können unter anderem auf YouTube verfolgt werden. Eco hatte in seinem Testament darum gebeten, dass nach seinem Tod 1 Jahrzehnt lang keine Kongresse oder Seminare über ihn und sein Werk stattfinden sollen. Den Endpunkt dieser Phase markiert nun der Gesprächsmarathon, zu dem verschiedene Stiftungen aufgerufen haben. Zu den bekanntesten Werken Umberto Ecos zählen Der Name der Rose und das Foucault'sche Pendel. Die Berlinale Kamera wird für einen bedeutenden Beitrag zur Filmkunst verliehen. In diesem Jahr hat der britische Komponist Max Richter die Auszeichnung erhalten. Der in Deutschland geborene Musiker ist für seine eindringlichen Filmmusiken und neoklassischen Kompositionen bekannt. Die Laudatio hielt die Regisseurin Chloe Zhao, die zuletzt beim Shakespeare-Drama Hamnet mit Richter zusammengearbeitet hatte.
He said, music doesn't get in. Music is already in.
Max sagt, Musik kommt nicht zu dir, Musik ist schon in dir drin. Musik deckt nur auf, was sowieso schon vorhanden ist. Es lässt dich Dinge fühlen, von denen du nicht wusstest, dass du sie in dir zurückgehalten hast. Und seine Musik weckt diese Gefühle auf.
Die Regisseurin Chloe Zhao über den Filmkomponisten Max Richter, der mit der Berlinale Kamera geehrt worden ist. Zu seinen bekanntesten Arbeiten gehört die Musik zu dem Film Waltz with Bashir. Zum ersten Mal geht Portugal vor Jahrhunderten geraubte mexikanische Kunstschätze zurück. Das hat die mexikanische Botschaft in Lissabon bekannt gegeben. In einer Zeremonie übergab Portugal 3 vorkolumbische Objekte an Mexiko. Unter ihnen ist eine Figur aus Westmexiko, die mit Fruchtbarkeitsritualen verbunden war. Außerdem ein mehr als 2000 Jahre alter bemalter Maya-Krug und eine Urne, auf der Regen- und Fruchtbarkeitsgott Cocijo dargestellt ist. Mexikanische Experten bestätigten, dass die Stücke Teil ihres kulturellen Erbes sind. Die Rückgabe gilt als Zeichen internationaler Zusammenarbeit gegen den illegalen Handel mit Kulturgut. Nach seinem Auftritt bei der Halbzeitshow des Super Bowl spielt der Reggaeton-Star Bad Bunny bald eine Hauptrolle in einem Film. In der Film mit dem Titel Puerto Rico geht es um die Heimat des Künstlers, wie die Produktionsfirma mitteilte. Regie führt der Rapper René Pérez Joglar, der ebenfalls aus Puerto Rico stammt. Der Staat ist das größte Außengebiet der USA. In dem Streifen, der als Mischung aus einem karibischen Western und einem Historiendrama beschrieben wird, spielen auch Filmstars wie Viggo Mortensen und Javier Bardem mit. Produziert wird er vom mexikanischen Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu. Der Grammy-Preisträger Bad Bunny hatte Anfang Februar als erster Künstler bei einer Super Bowl-Halbzeitshow durchgehend auf Spanisch gesungen und dabei Puerto Rico eine Hommage erwiesen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich bin Busa Thiam, hallo und herzlich willkommen. Sie haben es eventuell gerade gehört in den Kulturnachrichten. Portugal gibt Kolonialkunst zurück nach Mexiko. Ja, und die Rückgabedebatte um koloniale Raubkunst an sich gibt es seit kurzem auch als Spiel. Wer hätte das gedacht? Relooted heißt es, wie es funktioniert, ob es einen weiterbildet und wie gut ein solch ernstes Thema sich eigentlich in einem Spiel macht. Mehr dazu gleich. Diskussionen um die Rückgabe afrikanischer Artefakte oder auch Human Remains, schlicht von Kulturgut und Kunst, die während der Kolonialzeit geraubt wurden und sich bis heute in westlichen Museen befinden, werden immer wieder kontrovers geführt, teilweise läuft's schleppend. Das Computerspiel Relooted ist, wenn man so möchte, eine Art afrofuturistisches Spiel. Und kurz gesagt geht es darin um eine Bande, die sich sagen, es reicht, wenn das System versagt, holen wir uns die geraubten Artefakte und Kulturgüter eben selbst zurück. Und so unternehmen sie zahlreiche Raubzüge in europäische und nordamerikanische Museen. Markus Richter hat es für uns ausprobiert. Markus, bricht man in dem Spiel also beispielsweise ins Berliner Museum ein?
Fast. Ja, nicht ganz, weil die Orte sind fiktiv, auch die Hintergrundgeschichte ist fiktionalisiert. Spielt nämlich in einer nicht so weit entfernten Zukunft und dort sind nämlich die Museen der ehemaligen Kolonialmächte durch einen weltweit geltenden Vertrag verpflichtet, Kulturgüter zurückzugeben. Also politisch ist man da schon weiter. Die tricksen sich da aber raus und entziehen die Artefakte der Öffentlichkeit und zeigen sie nur noch in Privatevents der Superreichen. Aber das führt dann dazu.
But that also means they cannot report the artifacts missing or stolen.
Stolen? Who's stealing them?
Us.
Das hier sind die südafrikanische Parkour-Akrobatin Nomali, die Hauptheldin des Spiels und ihre Großmutter. Und die Großmutter hat ausgeheckt, durch ihren eigenen Trick können die Museen sich nicht beschweren, wenn die Sachen wegkommen. Das heißt, wenn man sie schafft, die zu klauen, gibt es keine Kläger. Deswegen können sie also relooted, also zurückgeraubt werden.
Clever. Lass uns gleich noch ein bisschen mehr über die Hintergründe sprechen. Aber wie spielt man jetzt konkret das Spiel?
Das ist ein sogenanntes Heist-Game, also man plant einen Überfall und führt ihn dann durch und das hat so drei Phasen, die finden alle in so einem Aufschnitt von einem Gebäude von der Seite statt, man guckt also rein wie sozusagen in so ein Modell und dann muss man erstmal planen, man kann das mit einer Drohne anschauen, dann muss man die Teamkameraden an strategisch günstigen Stellen platzieren, damit die Türen öffnen oder ein Seil über Abgründe spannen oder Roboter außer Kraft setzen, die da Wache halten. Dann ist so die erste Phase, wo man wirklich mit der Spielfigur in dem Gebäude drin ist. Da muss man das erkunden und vorbereiten. Also stellt zum Beispiel immer wieder Tische unter Sicherheitstüren, die zufallen. Und dann geht es los. Die entscheidende Phase ist nämlich, wenn der Alarm kommt.
It's time to get out of there.
Man klaut also das Artefakt und muss dann so schnell wie möglich aus dem Gebäude verschwinden. Da läuft wirklich eine Uhr ab und es ist wie so ein Super Mario Jump'n'Run gegen die Zeit. Laufen, springen, klettern, bevor man erwischt wird. Und wenn man das geschafft hat, dann ist das aktuelle Level oder Kapitel quasi zu Ende.
Ich muss das jetzt nochmal versuchen, in meinem Kopf zusammenzukriegen, denn es ist ja eigentlich ein ernstes Thema. Restitution, die Rückgabe von Kunstgegenständen oder auch Repatriierung, also die Rückgabe von Human Remains. Das jetzt alles verpackt in einem Actionspiel. Fällt da die Nachricht nicht vielleicht doch ein bisschen hinten runter?
Das Spiel versucht sich an einer Gratwanderung, weil um die Skala mal aufzumachen, es gibt ja reine Bildungsspiele und reine Spaßspiele. Und dazwischen Spiele mit eigener Nachricht, die den Spielenden aber die Wahl lassen, ob sie die mitnehmen wollen oder nicht. Und Reloaded ist genau so ein Spiel. Also man kommt an der Kernmotivation natürlich nicht vorbei, aber wie tief man eintauchen will, das ist dann eben mir als Spielendem überlassen. Man kann zum Beispiel jetzt, also Beispiel erste Mission, ja, man kann sie einfach annehmen und sagen, okay, ich muss anscheinend einen wertvollen Silberstier klauen. Oder man nimmt eben die ganzen optionalen Informationen auf, die es da gibt und lernt, das ist dann aus Holz gebauter und mit Silber verkleideter Büffel von The Homie. Der ist ein Prestigegegenstand der Phone People gewesen und die befinden sich im heutigen Benin. Und wenn man sich darauf einlässt, erfährt man ganz viel über die diversen Geschichten aus dem afrikanischen Kontinent. Und so viel, du hast es schon kurz angesprochen, dass eine Szene wie diese hier dann so ein bisschen im Hals stecken bleibt.
In particular, the collector has boasted that she is in possession of Mangi Meli's skull.
I've heard of this collector a few times. There are rumors that she acquired remains of Prince Alemayehu of Ethiopia.
Es geht eben nicht nur um Artefakte, es geht tatsächlich eben auch um sterbliche Überreste, kommt im Laufe des Spiels heraus. Und während die Hintergrundgeschichten und Einbruchsorte fiktiv sind, diese ganzen Artefakte, um die es geht und auch die menschlichen Überreste, die gibt es alle wirklich, die sind real. Das kann man auch weiter recherchieren, wenn man sich vom Spiel dazu inspirieren lässt. Und Vergleiche hinken immer, also sogar an der Stelle muss man sich das so vorstellen, also man stelle sich vor, irgendwie der Schädel Bismarcks oder das Skelett vom Neuschwanstein-König Ludwig II. Wurden von Sammlern irgendwo verschachert. Und diese Tragweite, die macht einem das Spiel schon klar.
Also klingt so, als könnte man sich offensichtlich lange mit dem Spiel beschäftigen und als seien auch die historischen Hintergründe aus den Erzählungen gut inszeniert. Was sagst du denn? Empfiehlst du das Spiel?
Also ich sage, ich empfehle es. Ich muss aber auch sagen, es ist dann nicht das perfekte Spiel. Ja, es fehlt so ein Sahnehäubchen, weil es stimmt total viel. Überhaupt diese Idee, so ein Spiel zu machen, ist toll. Wie das umgesetzt wird in der Geschichte ist toll. Die Crew, also es gibt wirklich so eine Räuber-Crew, wir haben jetzt nicht viel drüber gesprochen, aber die sind sehr gut geschrieben und auch ein sehr diverser Haufen von Leuten. Und es ist dann aber so am Ende die Spielmechanik, die so ein bisschen flach ausfällt, weil der zentrale Kern ist ja eben dieses Rennen. Ja, es ist ja auch eine Parcours-Person, die Normali. Und die Steuerung ist leider nicht so perfekt. Das Level-Layout lässt sich schwer lesen. Der Flow, ne, also dieser Geschwindigkeitsrauschzustand, der so ein Parcours-Rennen ja verspricht. Und das ist ja immer auch das Finale des jeweiligen Raumzugs. Das will sich nicht einstellen. Und es wird dann deswegen so ein bisschen zum, okay, ich bringe diesen Part auch hinter mich, weil der Rest so schön und liebevoll inszeniert ist und das Thema auch so wichtig ist. Also, es ist kein perfektes Spiel, aber es ist ein sehr gutes und wichtiges Spiel. Und ich glaube, trotz dieses fehlenden Sahnehäubchen will man das vielleicht in seiner Spielesammlung haben.
Sagt Markus Richter über Relooted, ist für Windows, PC und Xbox erschienen, kostet rund 15€ und ist auch im Game Pass Abo enthalten. Ich danke dir für die Vorstellung des Spiels hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, Markus.
Sehr gern.
Was haben ein winziger Panzer, zwei kleine Bären und ein Mini-Zauberwürfel gemeinsam? Es sind kleine Skulpturen aus Bronze und gemacht hat sie der ukrainische Bildhauer Mihail Kolodko. Findet man in ganz Budapest und dann erinnern ein wenig auch an Banksy, denn die Werke sind geheime Guerilla-Aktionen. Wie viele es genau sind, das verrät er nicht, auch nicht wann und wo die nächsten auftauchen. Aber er thematisiert mit seinen Skulpturen auch immer wieder den russischen Angriffskrieg auf sein Heimatland. Karin Stracke aus Wien hat den Bildhauer getroffen.
Ein grauer Wintertag in Budapest. Es schneit leicht. Nur wenige Menschen sind in der Nähe des Donauufers unterwegs. Sie eilen mit eingezogenen Köpfen achtlos an der handtellergroßen Bronzeskulptur auf der Ufermauer vorbei. Nur ein Touristenpaar aus Italien bleibt stehen und fotografiert. Sie haben im Internet vom sogenannten traurigen Panzer gelesen, der mit herabhängendem Rohr in Richtung Parlament auf der gegenüberliegenden Donauseite blickt.
Ganz am Anfang, als ich diese Skulptur aufgestellt habe, stand darauf die Aufschrift »Russen geht nach Hause«. Leider wird das immer wieder entfernt. Ich habe es schon ein paar Mal neu draufgeschrieben, aber es ist nie geblieben. Dabei lag die wichtigste Botschaft gerade in den Worten.
Sagt der Bildhauer Mihail Kolodko über seine Miniaturausgabe eines russischen T-34-Panzers. Angebracht hat er ihn 2016, als Ungarn zum 60. Mal des von sowjetischer Seite blutig niedergeschlagenen Volksaufstandes gedachte. Für die Montage seiner Werke ist der Künstler in geheimer Mission unterwegs. Eine Genehmigung hat er normalerweise nicht dafür. Die Polizei hat ihn auch schon beim Festkleben einer Miniatur erwischt und aus Denkmalschutzgründen deren Entfernung verlangt. Eine andere wurde medienwirksam von einem Politiker mit der Axt abgeschlagen. Aber im Normalfall dürfen die Kunstwerke an dem von ihm ausgesuchten Ort verbleiben. Es ist das große Thema Freiheit, das sich durch sein Schaffen zieht und ihn zur Guerillakunst brachte. Inspiriert wurde Mihai Kolodko vom Street-Art-Künstler Banksy.
Banksy hat gezeigt, dass ein Maler auf die Straße gehen und den Menschen direkt seine Botschaft mitteilen kann. Er braucht keine Galerie, keine Ausstellung, nichts. Er geht einfach raus und zeichnet an die Wand. Aber was kann ein Bildhauer tun? Vor allem einer, der monumentale Bildhauerei studiert hat, wie ich, von dem man normalerweise Denkmäler bestellt. Wenn aber niemand etwas bei ihm in Auftrag gibt, dann ist er gewissermaßen in seinem eigenen Gefängnis eingeschlossen, in der Werkstatt.
Die Weite des öffentlichen Raums ist für Mihai Kolodko der Schlüssel, um diesem Gefängnis zu entfliehen. Mehrere Dutzend seiner Bronzeskulpturen schmücken Budapest bereits. Ihre genaue Zahl verrät er nicht. Aber auch in seiner Geburtsstadt Uschhorod in der Ukraine und in weiteren Städten wie München oder Wien hat der Bildhauer seine Spuren hinterlassen.
Mir ist wichtig, dass man dem Werk unerwartet begegnet, dass man denkt, wow, was ist das hier? Ohne Hinweistafel, ohne Einweihung. Das wollte ich bewusst vermeiden, damit dieses ursprüngliche, frische Erlebnis, das den Betrachter trifft, erhalten bleibt.
Mihai Kolodko will überraschen, aber auch eine tiefergehende, vielschichtige Botschaft transportieren. Aufstellungsort und Skulptur haben immer eine enge Verbindung. Bekannte Märchen- und Comicfiguren sind ebenfalls Vehikel für Mihai Kolodkos Gedanken.
Viele erkennen die Figur und denken vielleicht, oh toll, die kenne ich. Aber sie ist nicht das Wesentliche, sondern das, was sie dir an diesem Ort zu dieser Zeit sagt.
Mihai Kolodko, Jahrgang 1978, ist bereits vor 10 Jahren mit seiner Familie von der Ukraine nach Ungarn ausgewandert, noch vor dem russischen Angriffskrieg auf sein Heimatland. Ein Gefühl der Schwerelosigkeit und Freiheit empfand er bei der Ankunft in seiner neuen Heimat, erzählt der Künstler, und verarbeitete das mit einer seiner ersten Mini-Bronzen in Budapest, einem Astronauten im Mondfahrzeug. Das Gefühl ist geblieben, auch wenn Ministerpräsident Viktor Orban Ungarn klar als Verbündeten Russlands innerhalb der EU positioniert hat und mit teils deftiger Kritik an der Ukraine nicht spart. Mihai Kolodko sieht die guten Beziehungen als endgültig verloren, die Ungarn und die Ukraine während seiner Studentenzeit pflegten. Mit seinen Miniskulpturen thematisiert er auch den russischen Angriffskrieg, wobei er durchaus politisch Position bezieht, oft subtil und von dem Betrachtenden Hintergrundwissen einfordernd. Mit seinem nächsten Werk kehrt er zum Kernthema seines Schaffens zurück, der Freiheit. Wann und wo er es der Öffentlichkeit präsentiert, darüber verrät er nur, dass es im Frühling an der Donau sein wird.
Karin Strake aus Wien über die vielschichtige Guerillakunst des Bildhauers Mihai Kolodko in Budapest.